Froster gehört zu den Pionieren nachhaltigen Wirtschaftens. Die Lebensmittelmarke strich bereits vor 20 Jahren sämtliche Zusatzstoffe aus ihren Tiefkühlmenüs und wurde von den VerbraucherInnen erst einmal eiskalt abserviert. Der Umsatz brach um 40% ein, die Marke schlitterte in die Verlustzone und brauchte Jahre, um Reputation und Zielgruppen neu aufzubauen. Mit anderen Worten, Froster hat jene rumpelige Transformation hinter sich, die manche Marke aktuell noch vor sich hat. Heute aber verkauft Froster 7-mal so viel wie damals, setzt auf erneuerbare Energien, Zutaten aus Bioanbau und Jahr für Jahr mehr um. Ohne das Reinheitsgebot gäbe es heute gar nicht mehr, sagt Felix Ahlers. Und eine nachhaltige Transformation schafft man eben nur mit langem Atem. Wie lang ein solcher Atem und wie cool eine Marke sein muss, die eine solche Durchstrecke überleben will, welche Lehren Froster aus dem Reinheitsgebotsdesaster zog und wie sich auch eilige SupermarktshopperInnen für nachhaltige Produkte gewinnen lassen, erklärt uns der Vorstandsvorsitzende von Froster in dieser Episode der Sustainable Brand Stories.
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
Herr Ahlers, vor 20 Jahren haben Sie aus freien Stücken dafür gesorgt, dass die Umsätze Ihrer Firma in den Keller rauschten, Mitarbeiter entlassen werden mussten und der einstige Fischkutter Froster in gefährliches Fahrwasser geriet. Was war da los?
Ja, wir haben ein Reinheitsgebot eingeführt. Das heißt, wir haben uns entschieden und 2 Jahre daran gearbeitet, alle Zusatzstoffe rauszunehmen, die Produkte besser und natürlicher zu machen aus unserer Sicht, und gleichzeitig sind sie dann irgendwie 15 Cent teurer geworden. Und das haben wir mit Euphorie eingeführt, aber die Leute haben es nicht verstanden und wir haben plötzlich nur noch die Hälfte verkauft.
Wie überrascht waren Sie damals, dass Ihre Kunden Sie dafür massenhaft in die Pfanne gehauen haben?
Ja, wir waren sehr überrascht, weil wir gedacht haben, jetzt machen wir endlich genau das, was wir auch gerne essen würden, und haben entsprechend alles, was an Chemie in unseren Produkten war, rausgenommen, sehr radikal. Und uns hat dann überrascht, dass nur diese 15 Cent tatsächlich erstmal die Leute abgeschreckt haben und sie dann eben plötzlich nur noch die Hälfte gekauft haben.
Sie gehörten damit damals zu den Pionieren eines nachhaltigeren Wirtschafts, indem Sie Ihren Kunden also gesunde Gerichte auftischen wollten. Also Sie haben operativ das Richtige getan, aber offensichtlich irgendwie falsch kommuniziert. Wo genau lagen die schwersten kommunikativen Fehler?
Ja, ich glaube, es ist immer, wenn man eine Marke komplett verändert, von 0 auf 100 sozusagen, und das war es ja. Wir haben ja, früher standen wir eher für relativ günstige und ein bisschen lustige Gerichte aus dem Ausland und haben aber eben immer sehr viel mitgeholfen, auch diese ganze Zusatzstoffe einzusetzen, damit wir eben auch besonders günstig sind. So, dann haben wir gesagt, inzwischen ist weder wir essen das gerne, oder bei uns hat es tatsächlich auch mittags gar keiner mehr gegessen von unseren Mitarbeiterinnen. Und dann haben wir gesagt, das kann ja so nicht weitergehen, wenn wir unsere Produkte schon selbst nicht mehr essen wollen. Und haben gesagt, das muss jetzt aufhören. Und haben aber eben versäumt, das auch den Leuten zu erklären. Ist ja nicht so, dass wir überall kleine Verkostungstischchen haben und jeder sofort probieren konnte, sondern sichtbar war erstmal nur bei den Konsumenten, dass sie gesehen haben, es kostet jetzt irgendwie 15 Cent mehr.
Gut, es gab aber ja schon eine Werbekampagne, ne? Nur irgendwie.
Das stimmt, wir hatten eine Werbekampagne, haben wir auch Fehler gemacht. Das heißt, wir haben die ursprünglich sehr gelernten Elemente, die wir haben in der Froster-Werbung, wenn man Peter von Froster, dann gab es früher diesen Spitzkrieg, Froster ist für alle da. Alles das, was wir über 20 Jahre als Marke, uns als Marke bekannt gemacht hat, das hatten wir aufgegeben, weil wir gesagt haben, wenn wir die Produkte radikal anders machen, müssen wir auch die Werbung radikal anders machen. Und das war irgendwie ein Fehler, weil wir hätten im Prinzip die Kommunikation sozusagen nur ganz klein und ganz bisschen modifizieren müssen, damit man sich zumindest noch an die Marke erinnert, und aber das Neue natürlich dann kommunizieren können. So, und da haben wir einfach zu viel in der Kommunikation auf einmal verändert. Die Leute haben es gar nicht mehr wiedererkannt. Wir hatten damals das Doppelte an Werbeetat und hatten die Hälfte der Wiedererkennung. Also sehr, sehr, sehr wenig erfolgreiche Werbung.
Das heißt, Peter von Froster, die damals populäre Figur, wurde aussortiert, und der Claim Froster ist für alle auch?
Genau. Alles, was eben, wir hatten ja immer so einen gewissen Witz in der Kampagne mit diesem Splitscreen und der eine Koch hilft dem anderen. Und Peter von Foster selbst, Foster ist für alle da, war alles komplett weg.
Was wissen Sie heute über VerbraucherInnen, das Ihnen damals so nicht bewusst war?
Also ich glaube, vor 20 Jahren war dieses Bewusstsein der Verbraucher insgesamt gar nicht so hoch in Richtung Zusatzstoffe. Das hat sich jetzt erst gebildet. Ich glaube auch, das Gesundheitsbewusstsein von vielen, das es ja heute zum Glück gibt, gab es damals auch nicht. Und insofern glauben wir, dass wir wahrscheinlich auch ein bisschen zu früh dran waren. Das heißt, heute wären wir wahrscheinlich mit dem Thema, wenn wir es heute umstellen würden, dann wären wir wahrscheinlich viel erfolgreicher. Es wäre auch einfacher gewesen. Nur wir waren dann vielleicht ein bisschen zu früh unterwegs.
Das heißt, das Bewusstsein ist heute höher? Also Sie haben mehr Anknüpfungspunkte? Es gibt mehr Menschen, die auf gesundes Essen achten? Oder was hat sich dabei VerbraucherInnen verändert?
Ja, das ist, glaube ich, also erstmal hat das Corona, glaube ich, einiges bewirkt, dass die Leute sich mehr damit beschäftigen, mit Gesundheit. Und ich glaube auch die Tatsache, dass eben in verarbeiteten Lebensmitteln und in den industriellen Ländern essen wir nun mal immer mehr verarbeitete Lebensmittel, hat sich natürlich auch gezeigt bei vielen, dass sie eben nicht immer so bekömmlich sind. Und diese ganzen Themen wie Allergien, die kommen ja auch nicht plötzlich auf einmal von irgendwoher, sondern aus unserer Sicht kommen sie eben auch daher, dass wir eben nicht mehr selbst kochen, dass wir verarbeitete Lebensmittel essen und dass in diesen verarbeiteten Lebensmitteln eben sehr, sehr viele Zusatzstoffe sind, egal ob es Farbstoffe, Geschmacksverstärker, Emulgatoren. Also es gibt eine Anzahl von über 3000 Aromen. Kann also eigentlich jede Zutat mit künstlichen Zusatzstoffen nachahmen. Und die werden massiv eingesetzt, dürfen auch eingesetzt werden, müssen nicht deutlich deklariert werden und sind aber in diesen Produkten überall enthalten. Und da wir sehr, sehr radikal diese Ernährung ja in den letzten 50 Jahren umgestellt haben, glauben wir auch, dass das zu schnell ging und dass viele Verbraucherinnen sich inzwischen auch daran erinnern und dass sie merken auch im Körper, dass es irgendwie nicht gut ist und jetzt ein bisschen genauer hingucken.
Darüber würde ich gerne nachher noch mehr von Ihnen erfahren. Erstmal wollte ich gerne kurz verstehen, wie Sie dann die Kehrtwende wieder hingekriegt haben. Denn Sie haben ja dann in die Reißleine gezogen und ganz radikal auch unter anderem auf Transparenz gesetzt. Können Sie ein bisschen erklären, wie Ihre Marke es geschafft hat, dann doch wieder in die Positivzone zu kommen?
Ja, das war ja vor 20 Jahren, das war ja noch zu Zeiten, da gab es noch kein Facebook, da gab es vieles, was heute so normal ist, nicht. Wir haben damals zum Beispiel gesagt, alle Kommentare, die wir bekommen, alle Leserbriefe, die sind alle sofort öffentlich. Und die können auch wieder von anderen kommentiert werden. Das hat einen unheimlichen Zulauf, weil wir sehr viel berichtet hatten, so von Dingen, die wir hinter den Kulissen tun. Wir haben auch von dem Misserfolg berichtet und wahnsinnig viele Leute haben uns geschrieben, haben uns auch kritisiert, haben aber auch Dinge positiv gesehen und es gab eine sehr, sehr große Diskussion. Das war damals der Froster-Blog. Wir waren damals der erste Unternehmensblog und haben eben sehr transparent alles, was uns betrifft, eben dort öffentlich gemacht. Und das hat, glaube ich, einiges bewirkt. Und dann haben wir natürlich auch diese ehemaligen Fehler, also auch das mit Peter von Foster, wieder eingestellt, beziehungsweise wir haben ihn wieder aktualisiert und eingeführt. Und auch da ist die Werbebekanntheit wieder höher geworden. Und was wir auch glauben, es war einfach Glück, dass die Leute langsam natürlich probiert haben und irgendwann gemerkt haben, oh, auf einmal schmeckt das ja richtig gut. Und das hat sich dann auch herumgesprochen, hat aber auch sehr lange gedauert. Also wir waren eigentlich erst 10 Jahre danach wieder auf dem alten Niveau.
Sie haben wirklich radikal auf Transparenz gesetzt. Sie haben gesagt, jeder konnte Produkte bewerten. Und die Bewertungen wurden sofort online gestellt, wenn ich es richtig erinnere. Den Mut muss man auch erstmal haben, oder?
Ja, es war interessant, weil die Kritik, die oft kam, da gab es ja auch diese Trolle damals, die dann einfach auch Dinge kritisiert haben, die völlig unzurecht waren eigentlich. Aber da gab es dann auch wieder viele, die das auch gleich entkräftet haben. Also es war eine wirkliche Diskussion zwischen den Besuchern, die dort geschrieben haben. Und insofern sind wir eigentlich sehr positiv überrascht geworden, dass auch die negativen oder die kritischen Dinge, die wir da auch haben, dass die eigentlich weiterhin zwar kritisch gesehen werden, aber die Tatsache, dass man das eben öffentlich macht, einem sehr hoch angerechnet wird.
wenn ich mir eine Froster-Packung, ich habe hier das neue Froster Bio in der Hand, da kann ich wirklich so eine, etwa eine halbe Stunde lang dran lesen, wenn es mir mal langweilig ist. Also kann ich wirklich, jede einzelne Zutat ist aufgeführt. Ich kann den CO2-Fußabdruck der Froster-Produkte nachvollziehen und es ist das jetzt hier nicht drauf, aber ein Aufdruck, wo dieses Produkt herkommt. Das ist natürlich total lobenswert, aber ehrlicherweise, wie viel Prozent Ihrer KäuferInnen interessiert das eigentlich wirklich?
Ja, also ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig viel lesen. Ich glaube aber, dass die Tatsache, dass sie es lesen könnten, den Leuten sehr viel wert ist. Also wenn man heute überlegt, ich meine, ich kann bei jeder Jeans, die ich anhabe, nachlesen und muss es sozusagen auch, oder es ist ja verpflichtend, dass es ausgezeichnet wird, wo die Jeans herkommt. Und dann ist es eigentlich nur normal, dass man auch bei Lebensmitteln gerne möchte, wissen möchte, wo eben die Herkunftsländer sind der Zutaten. Und insofern glauben wir, dass es einfach dazugehört. Das ist auch unser Prinzip, dass wir grundsätzlich sagen, alles das, was wir wissen, schreiben wir auf die Verpackung oder machen es öffentlich. Und wie gesagt, ich glaube, es ist eher so dieses Gefühl, dass man weiß, wenn ich es mal wissen möchte, dann würde ich es ja nachlesen können. Und das, glaube ich, ist allein schon etwas, was einem ja dann auch gut geschrieben wird.
Glauben Sie, dass das so ist oder haben Sie da Marktforschung oder kriegen Sie das gespiegelt von KonsumentInnen? Ist das ein gesichertes Wissen oder ein gutes Bauchgefühl?
Ich glaube, es ist eher Bauchgefühl. Wir haben das oft mal diskutiert in so Runden, aber es ist nicht so, dass wir jetzt empirisch das nachweisen könnten. Aber es ist ja auch so, wir denken auch, wir machen die Dinge oft so, wie wir glauben, dass sie auch für uns wichtig sind. Und wenn wir denken, das ist gut, die Dinge raufzuschreiben, weil wir wissen, wir haben ja Informationen, dann glauben wir, dass es auch viele andere interessiert. Und andersrum gesagt, es ist ja nicht, dass es ein Nachteil ist für uns, wenn wir die Dinge deklarieren, die wir kennen.
Sind da wirklich Vorreiter gewesen, sind es immer noch? Wenn Sie jetzt so ein bisschen zurückblicken, Sie haben ja den Vorteil, dass Sie so eine Reise teilweise schon hinter sich haben, die andere Marken jetzt noch vor sich haben. Wie kommuniziert man Nachhaltigkeit so, dass sie KonsumentInnen überzeugt und begeistert, so dass sie Produkt kaufen, das durchaus teurer ist?
Ja, also ich glaube, das Erste, was so eine Grundhaltung erstmal da sein sollte, dass man sagt, man ist eben wirklich transparent, weil Transparenz aus unserer Erfahrung schafft automatisch Glaubhaftigkeit. Und Vertrauen und Glaubhaftigkeit ist ja eigentlich das, was man als Marke am wichtigsten braucht, damit eben man dieses Vertrauen auch bekommt. Und dann muss man natürlich aus unserer Sicht auch erklären, was ist auch der Vorteil für die Leute, die uns kaufen und die uns essen. Weil es geht natürlich immer einerseits darum, dass wir sagen, wir wollen nachhaltig sein und die Umwelt schonen und umweltbewusst sein. Und gleichzeitig wollen wir sagen, es soll aber auch für dich gut sein. Und wir sind der Meinung, dass wenn wir eben Gemüse anbauen, nachhaltiger, wenn wir dort möglichst wenig Pestizidien einsetzen, dann ist es natürlich auch gut für Verbraucherinnen. Und bei ganz vielen anderen Dingen glauben wir, dass es den Leuten schon wichtig ist. Sie müssen es nur verstehen. Also es ist letztlich so eine Balance zwischen zu sagen, das ist gut für dich und es ist gut für die Umwelt. Und wenn beides erfüllt ist, dann ist man, glaube ich, auch bereit, da ein paar Cent mehr für auszugeben.
Wie lange dauerte denn die Durststrecke, die Sie sich mit dem Reinheitsgebot selbst eingegangen hatten? Wie lange waren Sie mit Kopf unter Wasser?
Ja, das erste Jahr war natürlich am bittersten, weil wir da wirklich fast 10 Millionen Verlust gemacht haben. Also es war schon enorm, was für uns natürlich so als kleine Firma dann auch nicht so leicht mal eben wegzustecken war. Das der danach war dann schon wieder ein ausgeglichenes Ergebnis. Also die gröbsten Fehler sozusagen, die haben wir dann relativ schnell verhindern können. Aber bis wir wieder so auf einem Niveau waren, wo wir sagen, okay, jetzt reichen auch die Ergebnisse, um wieder in die Zukunft investieren zu können, haben wir fast 10 Jahre gebraucht. Also wir haben praktisch 10 Jahre gebraucht, um im Prinzip das alte Niveau vor Einführung des Reinheitsgebotes wieder zu erreichen.
10 Jahre, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, Sie sind jetzt ein bisschen überbescheiden. Kleine Firma, also Froster hat heute, glaube ich, etwa 1700 Mitarbeitende, bitte korrigieren Sie mich, fast über eine halbe Milliarde Umsatz. Wie oft sind Sie da nachts aufgeschreckt und haben gedacht, verdammt, ich fahre hier gerade den Froster-Kutter voll gegen die Kaimauer?
Witzigerweise gar nicht so, weil ich irgendwie immer gedacht habe, also das ist muss ja richtig sein. Es muss ja richtig sein, dass wir Lebensmittel produzieren, die wir auch selbst gerne essen wollen. Oder andersrum, es kann nur falsch sein, dass man etwas produziert, was man nicht gerne selbst essen möchte. Und insofern war es eigentlich immer nur die Frage, wie bekommen wir das hin? Und ich habe auch ehrlich gesagt wahrscheinlich dazu ein bisschen fatalistisch gedacht. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann lasse ich es eben. Aber ich hätte, glaube ich, mein Leben lang keine Lust gehabt, irgendwas zu tun, was mich nicht überzeugt. Also insofern waren wir dann wahrscheinlich zum Glück relativ hartnäckig bei der Sache. Und das war wahrscheinlich auch das Haupterfolgserlebnis oder das Hauptthema, was uns dann am Ende erfolgreich gemacht hat. Weil das Schwierigste war tatsächlich, dass die Mitarbeiter natürlich auch davon zu überzeugen, dass es weitergehen sollte und dass wir jetzt nicht wieder zurückgehen.
Das haben Sie in einem Blog zum 20-jährigen Jubiläum geschrieben. Rückblickend schrieben Sie, war unser größter Erfolg eigentlich, dass wir einfach durchgehalten haben. Was hat Sie da denn, während Sie so, während da Ihre Millionen und die Ihrer Aktionäre in die Kanalisation rauschten, was hat Sie denn da so sicher gemacht? War es einfach das, ja, wenn das jetzt nicht funktioniert, hätte ich aber gar keine Lust mehr auf den Job? Oder hatten Sie irgendwoher eine Sicherheit?
Also das war sicher das Erste. Aber das Zweite war wirklich, ich meine, wir haben das ganze Jahr 2 Jahre lang entwickelt. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie mal morgens aufgestanden sind und haben gesagt, ach, machen wir mal ein bisschen anders. Und dann wird das schon klappen, sondern wir haben wirklich uns alle zusammen, und zwar ja nicht nur ich, sondern eben alle, die wir bei Froster waren, uns Gedanken gemacht, wie ist es eigentlich der richtige Weg? Und das hat uns, haben wir uns dafür auch 2 Jahre genommen, haben das wirklich sehr detailliert durchgedacht, auch überlegt, wie kann man das auch natürlich preislich so umsetzen, dass es jetzt nicht exorbitant teuer ist. Wir sind ja nach wie vor immer noch sehr günstig. Und deshalb waren wir auch nach dem ersten Problem oder dem ersten großen Verlust, den wir hatten, waren wir inhaltlich immer noch extrem überzeugt. Und die Tatsache, dass wir alle mitgemacht haben an dieser Sache, hat auch dazu geführt, dass alle gesagt haben, nee, wir halten das jetzt zusammen durch.
Das konnten Sie eben, weil Ihre Familie, Herr Allers, die Aktienmehrheit hält, einem börsennotierten Unternehmen, also weil das komplett Streubesitz ist, wäre vermutlich der Vorstandsvorsitz spätestens nach 2 Verlustjahren gefeuert worden. Nehme ich mal an. Kann es sein, dass eine fundamentale nachhaltige Transformation, für die es eben einen langen Atem braucht, eigentlich nur etwas für inhabergeführte Unternehmen ist?
Ja, wobei wir haben auch ja fremde Aktionäre, und ich muss sagen, selbst in dieser schwierigen Zeit haben wir denen das gut erklärt und sie haben auch das verstanden und haben auch gesagt, Froster ist jetzt nicht die Firma, die euch in 3 Monaten oder quartalsmäßig den Return on Investment gibt, sondern wir haben immer gesagt, das wird ein relativ langer Weg, aber wenn er erfolgreich ist, dann bringt er auch was. Und so haben wir eigentlich in der schwierigen Zeit auch nicht großartig fremde Aktionäre verloren. Und es war auch immer für uns sehr wichtig, dass wir das eben schaffen, eben auch die anderen Leute dabei zu halten. Aber grundsätzlich haben Sie natürlich völlig, völlig recht, als kleinere Firma, wo man vielleicht den, oder als auch dann Familie, kann man sich dann erlauben oder will man sich dann eben auch erlauben, ein bisschen die längere Frist im Kopf zu haben und dann eher Richtung 10 Jahre zu gucken als auf die nächsten 6 Monate. Insofern ist das schon ein Vorteil, den man hat. Ich glaube, was die großen Firmen als Vorteil haben, ist, dass sie natürlich durch ihre Größe auch schrittweise bestimmte Nachhaltigkeitsthemen umsetzen können und durch ihre Größe das natürlich dann auch immer wieder irgendwo ausgleichen können, wenn es dann nicht gleich so gut läuft. Aber natürlich diesen finanziellen Quartalsdruck haben wir nicht. Mhm.
Zumindest vorerst hat die Geschichte ja ein Happy End. Aktuell wächst Froster Jahr für Jahr bei Umsatz auf zuletzt knapp, korrigieren Sie mich, 600 Millionen Euro 2023. Tun Sie das trotz oder wegen des Reinheitsgebots?
Wegen des Reinheitsgebotes. Also ganz eindeutig, ich würde sogar sagen, wenn wir es damals nicht gemacht hätten, dann würde es heute uns wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Und jetzt ist tatsächlich dieses Wachstum ist aus meiner Sicht einzig und allein deshalb, weil wir eben Produkte haben, die Leute eben gerne essen und wir mit dieser Idee und auch dem Geschmack und der Qualität eben immer mehr Leute davon überzeugen. Und viele, die auch tatsächlich nie Tiefkühlkost essen würden, weil sie einfach sagen, also ich mache das ganz grundsätzlich nicht, ich habe das auch nie in Erwägung gezogen, die werden eben auch langsam überzeugt, weil sie dann mal hören, dass es eigentlich doch ganz gut schmeckt und dass es eben auch sehr natürlich ist.
Also nochmal nachfragen, das ist ja ganz schön erstaunlich. Wir lesen ja in einer Zeit, in der viele Verbraucher auf Marken Bioprodukte sind, noch nicht Bio in der Gänze, aber sie sind halt ein Premium-Lebensmittel, auf Marken Bioprodukte verzichten, auch verzichten müssen, weil sie es sich aktuell nur noch beim Discounter leisten können. In dieser Zeit legt die Premium-Marke Frosta tatsächlich zu. Das klingt erstmal ziemlich überraschend, finde ich.
Ja, klar, natürlich. Ich glaube, das ist auch ein bisschen, was ich eben gesagt hatte, nicht? Die Leute gucken ein bisschen mehr auf Gesundheit. Gleichzeitig ist das Thema auch Zeitersparnis vielleicht wichtiger geworden heute, dass man eben sagt, ich will nicht jeden Tag kochen, weil wir sagen ja auch, wenn man selbst kochen kann und gut kocht, dann ist es immer das Beste. Aber wir sind eben die Alternative, vielleicht die beste Alternative zum Selbstkochen. Und da wir dann auch am Ende noch relativ günstig sind im Vergleich zu Restaurants oder auch Kantinen, glauben wir, dass wir dann eben auch für viele Situationen, auch im Homeoffice oder wo auch immer, dann letztlich auch in so einer schwierigen ökonomischen Zeit dann immer noch eine auch preiswerte Alternative sind.
Quick and Dirty. Zeit für eine Runde fixe Fragen. Was war denn der Punkt Ihres Lebens, an dem Ihnen die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
Eigentlich schon in meiner Kochlehre habe ich eben erlebt, wie gut man wirklich alles verwerten kann in einer Küche und eben, dass man wirklich keine Lebensmittel wegschmeißen muss. Das fand ich auch schon als 18-Jähriger sehr schön.
Warum glauben Sie, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
Ich glaube, Firmen haben eine Verantwortung auch dafür, dass sie eben gute Dinge tun und dass sie die Umwelt schützen. Ich glaube auch, dass das sichtbarer wird und die Leute sich dafür mehr interessieren. Und deshalb wird es etwas sein, was man einfach machen muss.
Das Argument, mit dem Sie auch den ignorantesten Nerd überzeugen, nachhaltiger zu handeln.
Also grundsätzlich glaube ich einfach weniger kaufen. Ich glaube, oft kaufen wir zu viel. Gerade auch Lebensmittel, oft essen wir ja auch zu viel, aber wir kaufen eben auch viel Lebensmittel und schmeißen sie dann weg. Da glaube ich, kann man viele überzeugen. Und ansonsten gibt es ganz viele kleine Mittel. Es reicht ja schon, die Wohnung vielleicht ein Grad weniger stark zu heizen oder statt dem Auto eben öfter mal ein Fahrrad zu nehmen.
Ihre Definition von Nachhaltigkeit in einem Satz.
Dass man heute das tut, was für zukünftige Generationen wichtig ist.
Haben Sie eine bessere Alternative statt des ausgeleierten Begriffs Nachhaltigkeit?
Ich mache eigentlich nach wie vor das Wort Umweltschutz lieber.
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist Ihr persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheaten Sie?
Ich fliege leider noch ab und zu oft. Ich fliege manchmal im Jahr nach Äthiopien, da ich ja ein kleines Kaffeeprojekt dort betreue. Und da schaffe ich es noch nicht, mit dem Fahrrad hinzufahren.
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das Sie schon morgen auf den Weg bringen, sollten Sie heute Bundeskanzler werden.
Ich würde tatsächlich da anfangen, wo ich auch am meisten Ahnung habe. Und ich denke, bei Lebensmittelgesetzen kann man einfach dafür sorgen, dass sie etwas strikter sind und dass man mehr deklarieren muss und sich deshalb dann als Verbraucher und Verbraucherin auch besser orientieren kann. Und am Ende führt es dazu, dass wir uns besser ernähren.
Sie haben es schon erwähnt, das Verbraucherverhalten oder das Verbraucherdenken hat sich auch verändert. Haben Sie die alten Zielgruppen zurückgeholt? Oder sind es jetzt ganz neue Zielgruppen, die Sie mit dem Reinheitsgebot für Frosta erschlossen haben? Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, wir hatten tatsächlich früher eher größere Familien. Heute haben wir sehr viele, sowohl ältere Singles als auch jüngere Singles. Das ist aber natürlich auch so ein bisschen der Trend der Zeit, dass es einfach heute mehr Einzelhaushalte gibt als früher. Und dann hat sich ja auch, was wir früher hatten, wir hatten ja früher immer sehr große Beutel, wo man sich dann immer so portionsweise das Essen aus dem Beutel rausnehmen konnte. Heute im Wesentlichen wollen die Leute eine Packungsgröße und die essen sie auch komplett auf. Also dieses Häppchenweise ist witzigerweise heute nicht mehr erfolgreich. Wir haben nach wie vor sehr große Beutel, das sind so 800 Gramm Beutel, aber die sind längst nicht so erfolgreich wie die Monoportion.
Ja, also Sie haben in den letzten 20 Jahren etwas durchlebt, was viele andere gerade vor sich haben, nämlich eine nachhaltige Transformation Ihres Geschäftsmodells und Ihrer Marke. Wie lautet Ihr Rat an jene, die jetzt hier und heute damit starten?
Also als Erstes würde ich tatsächlich sagen, man muss sehr gut die Mitarbeiterinnen mitnehmen, wirklich versuchen, erstmal zu diskutieren, was wollen wir eigentlich wirklich besser und anders machen als andere? Wo können wir wirklich nachhaltig etwas machen, was auch etwas wert ist, weil es wirklich auch etwas bewegt und nicht einfach nur ein bisschen Greenwashing ist? Und dann sich die Zeit nehmen, das in Ruhe durchzudenken, zu überlegen, und dann einfach anfangen. Also das wären so die Themen. Aber es ist, glaube ich, nur wichtig, dass man das gut vorbereitet, dass man natürlich auch seine Kunden versucht, darauf vorzubereiten, damit man ja sozusagen diesen Einbruch, den wir hatten, vielleicht nicht so erlebt und dann in der Kommunikation aufpassen, dass man dort nicht zu viel zu radikal verändert.
Okay, das heißt, durchaus grundlegend verändern, das Geschäftsmodell, das haben Sie ja getan, aber genau, die Leute mitnehmen und es transparent und schrittweise kommunizieren. Ist das
genau richtig verstanden? Genau, ich glaube, es ist ein Unterschied. Das Produkt kann man durchaus sehr radikal verändern und deutlich verbessern, aber die Kommunikation ist etwas Psychologisches und da muss man aufpassen, dass man das, was man als Marke schon über Jahrzehnte ja positiv aktiviert hat in den Köpfen, dass man das nicht komplett vernichtet. Also wir haben selbst jetzt mal testweise vor 2 Jahren diesen Spruch Froster ist für alle da aufgegeben und hatten einen anderen Spruch eingeführt. Das haben wir.
Wie war der?
Genau. Der hieß wie von dir, nur von uns. Also die Idee im Prinzip es ist genau so gekocht, wie wenn du es kochst, nur es ist eben von uns gekocht. Das ist inhaltlich irgendwie logisch, weil das ist ja ein bisschen das, was ich eben auch erklärt habe. Der Spruch ist einfach nicht bekannt. Und wenn ich so einen Spruch neu einführe dann und den alten, der ja sehr bekannt ist, aufgebe, verliere ich einfach viel. Und das war auch da, da haben wir zum Glück dann nur ein einziges Element verändert, nicht gleich alles. Aber auch da haben wir sofort gesehen, dass die Aufmerksamkeit und die Erinnerung stark zurückgeht. Das haben wir dann zum Glück gelernt und auch schnell wieder auf Froster ist für alle da umgestellt. Aber es ist schon ein Thema, verrückt. Man denkt ja immer so, man muss diesen Spruch ab und zu mal verändern, damit es irgendwie so ein bisschen aktueller wird und der Situation ein bisschen besser passt dann vielleicht auch. Aber die Leute sind eben an gewisse Dinge gewöhnt und die wollen sie auch immer wieder gerne hören. Insofern sollte man da sehr vorsichtig sein.
Kurz nochmal zum Thema Veränderung, ne? Also wie es zum Reinheitsgebot kam. Sie sind in einer Familienfirma, Sie selbst sind 1999 zu Froster gekommen, haben vorher eine Kochausbildung gemacht in einem Sterne-Restaurant. Was war denn der Anlass eigentlich, darüber nachzudenken, diese ganzen Zusatzstoffe aus Ihren Gerichten rauszuschmeißen? Sie haben mir ein Erlebnis erzählt von irgendeiner Vertriebstagung oder Ähnlichem, die Ihnen so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Was war da los?
Ja, das war eines dieser Elemente. Das erste war ja, dass, als ich dazu kam, niemand mehr unsere Produkte gegessen hatte. Das heißt also, wir hatten
niemand im Unternehmen selber.
Genau. Also das war ja schon absurd. Ich meine, unten hatten wir Millionen von Gerichten, die wir produziert haben, aber niemand hätte jemals sich selbst irgendwas mittags gemacht. Das war ja schon mal das Erste, was witzig war. Und dann war der Höhepunkt, dass dann irgendwann unser Vertriebsleiter hat dann mal Kunden eingeladen. Und dann habe ich ihn gefragt, warum auf dem Buffet denn eigentlich nicht auch unsere Produkte mit sind. Und dann hat er mir ganz überzeugt erklärt, dass es Dinge gäbe, die man isst und es gibt Dinge, die man verkauft. Also es war schon also so absurd, dass es auch sozusagen überhaupt gar nicht mehr kritisch gesehen wurde bei uns. Also es war schon die totale Normalität. Insofern hat das an mir wirklich gezeigt, dass das absolut so nicht weitergehen kann.
Sie haben vorhin schon gesagt, ohne das Reinheitsgebot gäbe es Sie vermutlich nicht mehr. Und Sie haben ja im Vorgespräch vom Anruf eines anderen inhabergeführten Markenherstellers erzählt aus dem Lebensmittelbereich, der sich bei Ihnen gemeldet hatte und um Rat gebeten hatte. Der Mann steckte mit seiner Marke in einer ganz ähnlichen Situation wie Sie damals. Steter Druck auf Marge und Kosten und immer die Konkurrenz der günstigen Handelsmarken im Nacken. Was macht das mit einer Marke wie Froster, wenn man in so einer Mühle eigentlich steckt? Was passiert da?
Ja, das war das, was wir eben dann auch gemacht haben. Haben wir gedacht, okay, jetzt sind wir so unter Druck. Der Handel hat das natürlich dann auch gesehen, hat gemerkt, verkauft sich nicht mehr so gut. Und dann ist das Erste, was er fordert, ja, dann müsst ihr es eben ein bisschen billiger machen. Und dann gingen wir zum Handel, hat gesagt, ja, wenn ihr nicht 5% billiger werdet nächstes Jahr, dann wird ihr ausgelistet. Und dann kamen unsere Leute zurück und haben gesagt, na gut, dann müssen wir noch ein bisschen mehr Zusatzstoffe einsetzen und ein bisschen am echten Käse sparen. und vielleicht noch ein paar mehr Emulgatoren und so weiter. Und schwupp war das Produkt wieder 5% günstiger. Nur es war eben auch mindestens 5% schlechter. Und das war eben so eine Spirale, dass wir sozusagen qualitativ immer schlechter wurden, immer mehr Chemie eingesetzt wurde, wir immer den Handel dann immer noch gerade sozusagen überzeugen konnten, uns doch noch drin zu lassen, aber dass wir vollkommen außer Acht gelassen haben, was eigentlich bei den Konsumenten passiert, die dann eben gesagt haben, also sowas essen wir eben nicht mehr. Und so ging das eigentlich immer weiter und dieser Druck wurde immer größer und man kam aus dieser Spirale eigentlich auch gar nicht mehr raus. Nicht, weil wir mussten wirklich so einen sehr radikalen Neuanfang machen. Den haben wir dann zum Glück gemacht und am Ende ist es ja auch gut ausgegangen, aber natürlich, ein Risiko war da sicher dabei.
Ist es denn wirklich so? Sie sind ja Koch, haben eine feine Zunge. Wenn ich Ihnen jetzt ein Hühnerfrikassee aus dem Tiefkühler mit und ohne Zusatzstoffe vorsetze, und zwar in einer Blindverkostung, schmecken Sie den Unterschied?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht nicht nach den ersten 3 Löffeln, aber auf jeden Fall, wenn ich das ganze Gericht gegessen habe. Also hundertprozentig, ich kann es wahrscheinlich sogar schon sehen an der Soße, weil in den meisten Soßen, die sie so industriell fertigen, haben sie immer modifizierte Stärke. Und diese modifizierte Stärke, wenn das so ein bisschen kalt wird, hat das so ein bisschen so eine glibberige Konsistenz. Das ist also finde ich schon ekelhaft und ist aber sehr, sehr typisch. Und man sieht das auch bei ganz vielen anderen Dingen. Man sieht ganz oft zum Beispiel, wenn man Eis kauft und das warm werden lässt, dass es gar nicht mehr schmilzt, sondern im Prinzip seine Struktur immer behält. Das sind dann solche Emulgatoren oder Verdickungsmittel, modifizierte Stärken, die sowas erzielen. Und man merkt es dann im Anschluss auch, wenn man dann eben danach sich so ein bisschen im Magen vielleicht nicht ganz so gut fühlt, wie wenn man etwas Selbstgekochtes gegessen hätte.
Okay, also Wette gilt, Herr Ahlers, wir probieren das mal aus und wer von uns beiden verliert, muss 10 Minuten in der Froster-Tiefkühlkammer aushalten. Einverstanden?
Ja, gerne.
Minus 30 Grad.
Minus 30 Grad, genau.
Boah, das ist eine ziemlich unglaubliche Reise, die Felix Ahlers und Froster hinter sich haben. Erst eine radikale Transformation des Produktes, daraufhin Millionen Verluste, dann eine jahrelange Durststrecke. Was hat Felix Ahlers daraus gelernt? Erstens, die Produktveränderung würde er heute genauso radikal angehen wie damals, denn sie war richtig. Zweitens, die Kommunikation würde er deutlich behutsamer angehen, also die Mitarbeitenden und Kunden besser mitnehmen, wie Unternehmensberater sagen würden. Und voll transparent erklären, was die Marke und warum sie es macht und was die Umwelt und was jeder einzelne Konsument davon hat. Dabei sollte die Marke auf bewährte Assets setzen. Also im Falle von Froster war es die Werbefigur Peter von Froster und der gelernte Claim, Froster ist für alle da. Das sollte schließlich auch für das neue, bessere Froster gelten. Sollte jetzt Appetit auf weitere Insights vom Froster-Vorstandsvorsitzenden Felix Ahlers haben, zurück ins Gespräch. Das wollte ich Sie fragen, welchen Unterschied es eigentlich für mich, also für das Endprodukt und für mich den Verbraucher macht, der so etwas ist. Sie haben angedeutet, dass möglicherweise Allergien darauf zurückzuführen sind, dass diese Zusatzstoffe drin sind. Ist das wissenschaftlich belegt oder ist das Bauchgefühl?
Das ist eine Vermutung, die wir haben. Also erstmal muss man sich angucken, wie viel Allergiker hat man heute. Das kennt man ja praktisch in jeder Familie. Es gibt immer irgendwelche Leute, die irgendwas allergisch sind. Das ist vor 50 Jahren definitiv nicht so gewesen. Da muss man sich fragen, was hat sich denn in 50 Jahren entwickelt? Es gab vor 50 Jahren keinen Symrise und keine große Zusatzstoffmittelindustrie.
Symrise, muss man sagen, ist das der größte Hersteller von Aromastoffen, glaube ich, ne?
Genau, richtig, ja. Also das heißt, diese ganze Industrie ist ja erst in den letzten 50 Jahren, hat sich entwickelt. Und sie hat sich deshalb entwickelt, weil natürlich die Lebensmittelindustrie massiv solche Produkte haben wollte, weil sie eben günstiger werden wollten, weil sie eben echte teure Zutaten durch günstigere Zusatzstoffe ersetzen wollten.
Also deshalb hat sich zur Erklärung, also dass ich keinen echten Käse einkaufe, sondern eine Masse, die dann mit Aromastoff Käse versetzt wird. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, ich habe im Prinzip ich habe letztlich Wasser, Verdickungsmittel, Salz und Aroma. Und daraus kann man im Prinzip in einem Gericht jetzt Käse simulieren. Das würde man auf den ersten Blick erstmal nicht so merken, aber es ist eben am Ende doch etwas, was total künstlich schmeckt und eben auch total künstlich ist. Das Schlimme ist, dass man das dann noch nicht mal als aromatisiert darstellen muss, sondern man kann dann hinten draufschreiben, natürliches Aroma, weil man in den meisten Fällen beweisen kann, dass dieses Aroma ja hergestellt wurde, ursprünglich mal durch irgendwelche natürlichen Zutaten. Und dann wird eben aus Zedernholz mit irgendwelchen Prozessen im Labor ein Himbeeraroma gemacht, was noch nie eine Himbeere gesehen hat. Und trotzdem ist so ein Himbeeraroma eben 100-mal günstiger als die echte Himbeere und beim Käsearoma natürlich genauso. Das heißt also, ich kann radikal Geld sparen in der Industrie. Ich kann es dann auch noch relativ positiv deklarieren, weil die Lobby dafür gesorgt hat, dass man es eben positiv deklarieren darf. Der Gesetzgeber hat es nicht kapiert und hat das auch erlaubt. Und ich kann es als Verbraucher dann auch nicht mehr so richtig unterscheiden. Das heißt also, man hat in ganz vielen Aspekten einen enormen Vorteil, diese Zusatzstoffe einzusetzen. Und wie gesagt, wenn wir uns die Ernährung angucken, dann ist sie eben sehr, sehr anders geworden in den letzten 50 Jahren. Und wenn Sie jetzt mal in andere Länder gucken, also zum Beispiel auch mal in ganz weniger entwickelte Länder wie Afrika, da haben Sie witzigerweise einerseits keine Allergien und gleichzeitig kochen die Leute alle selbst. Das heißt also, es ist irgendwie schon relativ offensichtlich, dass es dort einen Zusammenhang gibt. Wir haben allerdings nicht, wir sind auch keine Ärzte, wollen wir auch gar nicht sein. Wir sagen auch gar nicht grundsätzlich, alle Zusatzstoffe sind jetzt vielleicht so katastrophal schlecht. Wir sagen allerdings, dass man sie sehr deutlich deklarieren sollte, damit man es auf der Verpackung erkennen kann.
Mhm. Können wir natürlich einwenden, Sie haben schon gesagt, die Zusatzstoffe sind ja alle gesetzlich geprüft und erlaubt. Also so schlimm können sie doch eigentlich gar nicht sein. Oder?
Ja, aber genau. Aber da muss man sich überlegen, wie sind sie geprüft worden? Und es gibt keine Prüfungsverfahren, die dann über 20 Jahre laufen. Und es ist natürlich nicht so, dass ich heute was esse, was ich vielleicht mich morgen krank macht. Aber es kann natürlich sein, wenn ich das in großem Stil esse, dann weiß ich nicht, was der Effekt in 10 Jahren oder in 20 Jahren sein wird. Und diese Langzeitstudien, die werden eben nicht gemacht. Und insofern bleiben wir dabei. Wir sehen es kritisch. Wir glauben auch, dass die menschliche Ernährung sich ja über hunderte von Jahren entwickelt hat, dass der menschliche Körper sich schon anpassen kann, aber nicht in dieser extrem kurzen Zeit. Das heißt also, um auf der sicheren Seite zu sein und ehrlich gesagt, um auch Dinge zu essen, die gut schmecken, sollte eigentlich man grundsätzlich auf Zusatzstoffe verzichten.
Als oberster Markenverantwortlicher von Foster äußern sich wie jetzt öffentlich zu Thema Zusatzstoffe, Gentechnik, Landwirtschaft, erneuerbare Energien. Äußern Sie sich auch zum Rechtsruck in Deutschland und den aktuellen ausländerfeindlichen Tendenzen? Und ist es überhaupt die Aufgabe einer Marke, das zu tun?
Naja, ich glaube, eine Haltung ist ja immer da. Aber grundsätzlich glaube ich auch, wir wollen ja auch als Unternehmen auch in einem Land erfolgreich sein, aber auch leben sein möchten, wo wir eben glauben, dass Toleranz und auch Integration von ausländischen Menschen extrem wichtig ist. Und natürlich ist es auch wirtschaftlich gar nicht möglich, ohne Leute aus dem Ausland zurechtzukommen. Also wir finden heute schon keine nicht genügend Mitarbeiterinnen mehr und insofern brauchen wir ganz dringend Zuwanderung und wir brauchen auch ganz dringend eine sehr gute Integration.
Sie haben selbst mal im Ausland gearbeitet. Wir haben schon erwähnt, Sie sind ausgebildeter Koch, haben Ihre Lehre im Sternrestaurant des Le Bristol in Paris absolviert, einem Hotel, wo ich mir wahrscheinlich von meinem Monatsgehalt eine halbe Übernachtung leisten könnte, vermute ich mal. Sie müssen also wissen, Herr Ahlers, was macht eigentlich ein gutes Tiefkühlgericht aus? Woran erkenne ich es? Gibt es da eine Faustregel, wo ich am Gericht, wo man es rausschmecken oder erkennen kann?
Also grundsätzlich muss man sich mal ein bisschen besinnen auf die klassische Küche. Und das habe ich auch dort in Bristol, das ist ja ein Zwei-Sterne-Michelin-Restaurant, auch sehr gut gelernt, weil wir eben wirklich von Grund auf alles selbst gemacht haben. Wir also aus den Gräten haben wir eben einen Fischfond gekocht, einen Gemüsefond gekocht aus den Gemüseresten, die wir hatten. Und das war wiederum dann die Basis für die Soße, die in der französischen Küche extrem wichtig ist. Und wenn man eben wirklich diese ganz klassische Küche verfolgt, dann ist die eben hat sehr guten Geschmack. Aber nicht nur das, sie ist auch relativ günstig, weil sie eben alles verwertet. Dort wird eben auch nichts weggeschmissen. Und deshalb sind auch in unseren Gerichten sehr viele Fonds drin, die wir eben nutzen, weil es eben Dinge sind, die man eben aus Gemüseresten zum Beispiel dann auch kocht oder auch aus Gräten oder auch aus anderen oder auch Knochen. Also man kann sehr, sehr viel sehr gut machen und das hilft natürlich auch die Abfälle, die Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Also da kann man schon auf der Zutatenliste, wenn man sich ein bisschen genauer anguckt, sich schon eine ganz gute Orientierung verschaffen. Und es geht nicht darum, dass man jetzt immer nur überall Filetsteak hat, sondern es geht eigentlich darum, dass man aus guten Zutaten eben auch so kocht, dass am Ende etwas gut schmeckt, obwohl es letztlich nicht unbedingt sehr teuer sein muss.
Das meinten Sie mit, wenn ich das als Kochlei übersetzen darf, mit nicht nur Filetsteak, sondern alle Teile der Pflanze oder des Tieres verwenden, sinnvoll
genau.
Verwenden.
Richtig, ja, genau. Okay.
Wir haben jetzt viel, zum Schluss nochmal, wir haben jetzt viel über die Vergangenheit geredet, weil die bei Ihnen ja sehr spannend war. Jetzt sind Sie aber bei Froster keineswegs beim Reinheitsgebot stehen geblieben, sondern Sie haben im letzten Jahr mit plastikfreien Verpackungen experimentiert. Es gibt vegane Fleischersatz bei Froster und selbst erzeugten Ökostrom. Und seit Herbst letzten Jahres, das ist die Verpackung hier, gibt es eben sogar Biofood von Froster, eine neue Linie. Das Reinheitsgebot war also nur der Anfang Ihrer nachhaltigen Reise. Und die Frage ist natürlich, wo ist das Ende?
Ja, also natürlich, es geht immer weiter und wir wissen ja auch, dass auch wir vieles noch viel besser machen können. Nicht? Wir haben zum Beispiel das Ziel, dass wir unsere gesamte Energie selbst herstellen wollen. Also letztlich dieses Net-Zero-Ziel, das wollen wir mit Wind und Solarenergie hinbekommen. Da sind wir jetzt sehr intensiv dabei. Genau. Aber natürlich auch bei der Verpackung haben wir schon vor 2 Jahren angefangen, auf Papier umzustellen. Das ist technisch etwas schwieriger, als wir uns das gedacht haben. Aber auch da können wir natürlich besser werden. Und bei Bioprodukten glauben wir auch, dass das interessant sein kann. Das ist sozusagen nochmal ein zusätzlicher Faktor, den man noch hinzufügen kann. Und das ist jetzt ein erster Test. Der hat auch gerade ja erst gestartet. Und jetzt müssen wir gucken, wie das funktioniert. Natürlich macht es das Produkt nochmal ein bisschen teurer. Aber es hat eben nochmal den Aspekt, dass man nicht nur komplett auf Zusatzstoffe verzichtet, sondern dass man eben auch zusätzlich noch wirklich einen Bioanbau dann hat, der dann nochmal etwas strenger ist als bei uns.
Aber die Frage stellt sich natürlich, ne? Also die Bio-Range ist natürlich teurer als diese konventionelle Froster-Range. Wiederholen Sie jetzt eigentlich den Fehler von vor 20 Jahren möglicherweise, also VerbraucherInnen mit Preiserhöhungen zu verschrecken?
Ja, wir haben jetzt ja nicht das gesamte Sortiment umgestellt. Also damals, müssen Sie sich vorstellen, hatten wir jetzt 100 Produkte und wir haben das Sortiment halbiert, weil wir gar nicht alles auf das Reinheitsgebot umstellen konnten. Das heißt, wir haben von 100 auf 50 reduziert und heute haben wir immer noch 100 oder wieder 100 Produkte und jetzt tun wir noch 10 Bioprodukte zusätzlich dazu. Also insofern ist jetzt eine andere Dynamik, sagen wir mal. Aber es ist eben auch bei Bio relativ kompliziert. Wenn Sie eine Bio-Karotte haben, dann kostet die vielleicht in Bio-Qualität nur 5% mehr als die Standard-Karotte. Wenn Sie jetzt aber ein Bio-Rindfleisch nehmen, dann kostet das aber einmal 300% mehr. Also insofern muss man auch genau gucken, Bio, welche Produkte sind es dann und welche Zutaten sind es dann und was ist dann sozusagen auch noch in unserem Rahmen zumindest bezahlbar.
Das ist alles total progressiv und interessant. Gleichzeitig aber fertigen Sie, wenn ich es richtig weiß, immer noch White Label Tiefkühlkost für Handelsunternehmen. Also das, wo ganz klassisch Zusatzstoffe zum Einsatz kommen. Wie kriegen Sie und Ihre Mitarbeiter das hin? Tragen Sie alle eine Schere oder einen Schalter im Kopf, mit dem Sie von Froster auf konventionell umschalten, wenn Sie für Handelsmarken die Produktionsstraße anschmeißen? Das stelle ich mir schwer vor.
Ja, das müssen Sie sich vorstellen, das ist ja so, wie wenn Sie große Töpfe haben, was Sie in den Topf reintun, das kommt nachher auch auf den Teller. Und bei den Handelsmarken muss ich aber auch sagen, auch dort ist es besser geworden, zumindest im Tiefkühlbereich, weil die natürlich auch immer sich ein bisschen an dem Marktführer oder an guten Produkten orientieren. Und auch die sind deutlich sensibler geworden und tatsächlich auch besser geworden. Und es gibt durchaus auch Handelsmarken, die auch heute schon ganz verzichten auf Zusatzstoffe. Sehr wenige, aber immerhin. Insofern glauben wir auch, dass wir am Ende auch durch ein erfolgreiches Froster-Modell zumindest ein bisschen dazu beitragen können, dass auch die Handelsmarken besser werden. Aber rein technisch ist das einfach zu trennen und bei den Handelsmarken entscheidet eben der Händler, was er in der Zutatenliste oder in den Zutaten haben möchte und nicht wir.
Aber Sie könnten ja entscheiden, sagen, Leute, wir glauben an zusatzstofffreies Kochen und wir machen jetzt ab jetzt nur noch das. Wir verzichten auf 1/3 des Umsatzes. Ich weiß, hypothetische Frage, aber könnten Sie ja machen.
Könnten wir machen, müssten wir viele Leute entlassen. Also insofern würde ich das jetzt nicht so radikal tun. Ich habe eher das Ziel, dass ich vielleicht auch die Handelsmarken irgendwann überzeuge, dass sie einen ähnlichen Weg gehen und dass sie vielleicht auch bereit sind, ein bisschen mehr Geld dafür zu zahlen.
Zum Schluss noch die Frage, die über allem schwebt, Herr Ahlers. Was würde Peter von Froster zu alledem sagen?
Och, ich würde mal sagen, als Koch, glaube ich, wäre er ganz zufrieden, weil er würde sich, glaube ich, sagen, wenn ein paar mehr Leute verstehen, was gutes Essen ist, dann freut mich das und dann ist ja auch mein Job als Koch gefragt scheinbar und den Leuten etwas wert.
Ja, alles, was ist sozusagen Ihr Fazit in puncto Markenpositionierung? Was haben Sie gelernt aus den Erfahrungen der letzten 20 Jahre?
Ja, ich glaube, man muss Marken sehr vorsichtig weiterentwickeln. Und ich habe oft erlebt, dass dann neue Marketingleute kommen und die sagen, das müssen wir mal alles ganz neu und ganz anders machen. Das ist dann so ein bisschen auch eine eigene vielleicht Sicht der Dinge. Aber am Ende, glaube ich, ist eine Marke wie eine Person und die sollte man nicht zu radikal verändern.
Super. Toll, Herr Ahlers. Vielen Dank.
Super.
Sustainable Brand Stories ist Teil der Brand 1 Podcasts, dem Netzwerk unabhängiger Business Podcasts. Wir machen Wirtschaft erleb- und hörbar. Immer interessant, aus verschiedenen Perspektiven betrachtend, informativ und hilfreich. Mit dabei im Netzwerk sind zum Beispiel Subscribe Now. Hier stellt Lennart Schneider Konzepte vor, mit denen ihr Abonnenten gewinnen und glücklich machen könnt. Um digitale Geschäftsideen geht es im Podcast Digitale Optimisten mit Alexander Brotzek. In Tech und Trara, dem Podcast der Netzpiloten, werden Tech-Themen ganz einfach und ohne Vorwissen verständlich. Im Planetary Podcast wiederum diskutieren Brand 1 Host Frank Dahlmann und Friedhof Detzner von Planet A Ventures über Wirtschaft in planetaren Grenzen. Weitere Infos findet ihr auf der Website podcast.brand1.de. Schaut oder besser hört doch mal rein. Langweilig, das können wir versprechen, wird es hier nie.
Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.